Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Er fährt Rennrad. Er lebt in München, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Er ist 1968 in Bonn geboren und ein ausgesprochen spezieller Autor. Bei einigen, wenn sie den Namen hören, gehen die Alarmglocken an. Andere jubeln, wenn es etwas von ihm zu lesen oder zu hören gibt, was eben niemals Mittelmaß ist. Ich rede von Alexander Grau. Er ist freier Publizist, schreibt regelmäßig für Cicero. Seit Jahrzehnten ist er auch immer mal wieder in dieser Sendung zu hören. Das letzte Mal im Gespräch über eines seiner Bücher. Es ist kaum zu glauben, wie die Zeit rast. Vor 5 Jahren. Damals schlug dieses Gespräch ein, so wie auch sein Buch. Hypermoral, die neue Lust an der Empörung. Da richtete er sich auch teilweise scharf an die Kirchen, vor allem an seine, die evangelische Kirche. Seitdem hat er Bücher geschrieben über politischen Kitsch oder über Kulturpessimismus. Es sind philosophische Bücher, aber Alexander Grau streift auch immer Religionsthemen. So auch in seinem vor 2 Wochen erschienenen Essay »Entfremdet« zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle. Mit dem Philosophen Alexander Grau bin ich nun verbunden. Wir zeichnen dieses Gespräch auf, beziehungsweise haben es gestern aufgezeichnet. Guten Morgen, Herr Grau.
Schönen guten Morgen, Herr Mein.
Herr Grau, Sie verstehen sich als liberal-konservativ, sind jetzt aber anscheinend zum Marxisten geworden, denn Entfremdung ist ja nun mal ein Grundpfeiler marxistischer Theorie und Sie sagen, der Begriff sei aus der Mode gekommen. Warum will der Neomarxist Alexander Grau ihn retten?
Ich habe Marx schon immer sehr geschätzt und seine Gesellschaftsanalysen. Auch wenn man selber kein Marxist ist, kann man doch nicht übersehen, dass viele seiner Beschreibungen, gerade der bürgerlichen Gesellschaft oder des kapitalistischen Systems, vollkommen zutreffend waren, völlig unabhängig davon, was dann unter seinem Namen später angerichtet wurde im 20. Jahrhundert. Aber zu Ihrer Frage. Der Begriff Entfremdung meint ja erstmal das Fremdwerden eines Menschen von irgendwas. Wir können natürlich von allem Möglichen fremd werden. Wir können uns von Partnern entfremden, von unserer Lebenswelt entfremden, von unserem Beruf entfremden. Aber im Kern meint es natürlich immer letztlich das Fremdwerden sich selbst gegenüber, dass man sich selbst fremd wird. Und das läuft meistens natürlich über die Entfremdung auch der Außenwelt. Ich habe das Gefühl, nicht mehr in meinem eigenen Leben zu sein und dass ich unter Umständen lebe, die mir nicht mehr entsprechen, weshalb ich sozusagen nicht mehr bei mir selber bin. Marx war nicht wirklich der Erste, der Begriff taucht das erste Mal bei Hegel auf, aber bei Marx ist das erste Mal wirklich in eine ökonomische Analyse eingeflossen, dass er vor dem Hintergrund der Industrialisierung eben zu dem Schluss kam, dass der Mensch in dieser industriellen Produktion eben entfremdet ist. Er ist entfremdet in vielerlei Hinsicht, er ist entfremdet vom Produkt seiner Arbeit, er ist entfremdet vom Arbeitsprozess. Und dann letzten Endes auch von seinen Mitmenschen und von sich selbst als Mensch in letzter Konsequenz. Und Marx war natürlich der Meinung, das könnte man durch den Besitz der Produktionsgüter überwinden, diese Entfremdung. Also indem die Fabriken und die Maschinen in den Besitz des Proletariats übergehen und dadurch die Entfremdung überwunden wird. Das ist allerdings eine recht naive und wahrscheinlich auch voreilige Analyse.
Wo erlebe ich im Alltag Entfremdung, frage ich jetzt mal als Nichtphilosoph.
Einfach dieses Gefühl, nicht im richtigen Leben zu sein, vielleicht einfach den falschen Partner zu haben, den falschen Beruf zu haben, vielleicht auch an einem Ort zu wohnen, an dem ich mich einfach nicht wohlfühle. Dieses Gefühl, dass was auseinanderklafft. Hier sind meine eigentlichen Ansprüche, hier bin ich selbst sozusagen, irgendwie so ein diffuses, authentisches Selbst, das aber nicht bei sich selbst ist, eben weil die äußeren Umstände, die familiäre Situation, die berufliche Situation, was auch immer, nicht dazu passt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss etwas ändern. Ich muss aus meiner Partnerschaft raus, ich muss meinen Beruf wechseln, vielleicht auch einfach nur ein neues Hobby machen oder irgendetwas, um dann wieder bei mir selber zu sein. Das ist so die Denkfigur, die dahinter steht.
Neben der Entfremdung sprechen Sie ja auch viel von Fremdheit. Wir müssten uns unserer eigenen Fremdheit bewusst werden, um frei zu sein oder frei zu werden. Das sind sinngemäß Ihre letzten Sätze in Ihrem Essay. Wie definieren Sie Fremdheit und wie werde ich mir meiner Fremdheit bewusst?
Das Gefühl der Fremdheit in der Welt hat Menschen eigentlich schon immer umgetrieben. Also, dass sie wahrgenommen haben, dass Tiere, was immer wir jetzt über Tiere wissen, ist natürlich schwierig, sich da hineinzuversetzen, aber aufgrund ihrer Instinktausstattung quasi natürlich in der Welt sind. Sie fließen sozusagen mit den natürlichen Geschehnissen. Und der Mensch, indem er nachdenken kann, setzt sich ja automatisch immer in Distanz. Er kann also über Möglichkeiten, über Entscheidungen nachdenken. Er kann sein ganzes Leben in Frage stellen. Also das sind, glaube ich, Sachen, diese Erfahrung, die wir alle täglich machen und die deshalb auch Philosophen oder auch einfach Menschen, die ganz normal über das Leben nachdenken, seit Jahrtausenden eigentlich umgetrieben hat. Diese Sonderstellung des Menschen in der Natur, einfach weil er Entscheidungsmöglichkeiten hat und daher alles in Frage stellen kann, was er bisher gelebt hat. Und daher nie so ganz zu dieser natürlichen Umwelt dazuzugehören scheint, wie beispielsweise Tiere. Also der Mensch ist eben das Wesen, das auf eine ganz natürliche Art, aber eben künstlich ist und diese Künstlichkeit, Fremdheit könnte man auch sagen, gegenüber der Welt nie wirklich überwinden kann, weil er immer wieder in dieses Paradox reinkommt. Er sucht eine Authentizität, die er eigentlich nicht erfüllen kann, weil alles, was er eben macht, immer vor diesem Hintergrund dieser eigenen Reflexivität und Nachdenklichkeit steht. Und so strebt der Mensch in der Moderne dann insbesondere nach Echtheit, nach sich selbst, nach Authentizität, nach sich selbst finden eben, also nach etwas, was im Grunde gar nicht möglich ist, weil etwas philosophisch-anthropologischer gesprochen, der Mensch eben das entfremdete Wesen ist. Und vielleicht führt der Weg zur Überwindung dieser Entfremdung viel eher dahin, dass man diese Fremdheit auch ein Stück weit akzeptiert und nicht versucht, verzweifelt etwas einzulösen, was gar nicht einzulösen ist und einen dann, darüber werden wir noch sprechen, im Zweifelsfall dann erst recht in Abhängigkeiten und Autonomieverlust treibt.
Die Gesellschaft bewegt sich halt in eine ganz andere Richtung. Selbstfindung und Selbstsuche hätten religiösen Status erlangt, schreiben Sie. Ich zitiere mal aus der Einleitung, Zitat, der Wohlstandsbürger der westlichen Welt trekt durch Thailand, bewandert Pilgerpfade, meditiert in Klöstern, verausgabt sich beim Triathlon oder nimmt ein Sabbatical, nur um sich endlich irgendwo selbst zu finden, doch er findet sich nicht, auch nicht beim Hatha-Yoga. Zitat Ende. Was haben Sie dagegen, dass Menschen etwas für sich tun, damit es ihnen gut geht?
Überhaupt nichts. Das ist ganz wunderbar. Nur was ich beobachte, vielleicht auch andere beobachten, ist, dass zunehmend quasi das Hysterische, was dahinter ist, der immer schnellere Wechsel der Moden, das immer exotischere auch, also diese permanente Steigerungsmodus, der ja schon von seiner Figur her in immer schnelleren Takten, immer exklusiveres, immer exotischeres, das Gegenteil eigentlich ist von Ruhe, Entspannung, Selbstfindung. Also es ist tatsächlich dieser Selbstfindungsstress, der entsteht und der die Menschen eigentlich in so ein Hamsterrad der Selbstfindung und Selbstsuche treibt. Flapsig gesagt, nicht aus Zufall sind die psychologischen Praxen voll. Nicht? Also es ist, man hat ja nicht den Eindruck, dass die Menschen damit glücklicher und zufriedener sind.
Flucht in die Innerlichkeit, Askese als Event, Meditieren im Kloster, all das reduzieren Sie darauf, dass all dies nur konsumiert wird, dass die Unterbrechung nur genutzt wird, damit wir sozial punkten können und danach im kapitalistischen Treiben der Massenkonsumgesellschaft besser funktionieren. Also wenn diejenigen, die mal was anderes versuchen, auch auf dem Holzweg sind, wenn Askese, wie Sie schreiben, Edelkonsum ist, dann sehe ich irgendwie keinen Ausweg.
Vielleicht gibt es den Ausweg, aber man muss sich erstmal klar machen, was hier tatsächlich passiert, gerade in diesem beispielsweise angesprochenen Edelkonsum. Man versucht also, der als künstlich empfundenen Welt, die uns täglich umgibt, vor dem Computern, die Technisierung der Umwelt, in einem ja auch irgendwie verständlichen Gedanken- oder Handlungsfigur heraus, das Echte und Wahre zu finden. Also meditiert man dann im Kloster oder kauft dann das ganz authentische 36-fach geschmiedete Messer von irgendeinem alten Mönch in Japan oder kauft Craft-Bier. Oder es ist ja wirklich auffällig, wie sehr unsere Kultur von diesem Authentizitätsversprechen durchdrungen ist. Und man muss sich aber klar machen, dass das eben auch nur funktioniert vor dem Hintergrund dieser Konsumwelt und dass es letzten Endes asketische Formen, Entsagungsformen, das Einfache zum konsumierbaren Spaßprodukt letzten Endes mutiert. Dass es so daher ganz sicherlich nicht funktioniert, diese Entfremdungserfahrung oder die Suche nach Authentizität zu einem glücklichen Ende zu führen, sondern dass man in dieser Figur gefangen ist.
Der Philosoph Alexander Grau im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Grau, weil jetzt der Winter bald zu Ende geht, in einigen Regionen rudimentär Karneval oder Fasching gefeiert wird und dann nach Aschermittwoch gefastet wird. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Sie haben auch das Fasten schon angesprochen. Für Sie ist das Fasten, wie es heute praktiziert wird, Beleg für Ihr kulturpessimistisches Weltbild. Verstehe ich das richtig?
Ob es jetzt Kulturpessimismus ist, weiß ich nicht. Aber klar ist, dass das Fasten umgedeutet wurde. Also Fasten war ja ursprünglich mal in der christlichen Tradition ein Verzicht, eine persönliche Entsagung und ein Öffnen auf Gott hin. In der modernen Konsumgesellschaft und Eventgesellschaft wird es genau das. Es wird Event, es wird nicht Entsagung, sondern das Gegenteil. Also in der Entsagung erfahre ich mich erst. Also es wird ein dialektisch gewendeter, sinnlicher Genuss. Also es ist ja nicht Entsinnlichung, sondern sinnliche Erfahrung. Also ich bin danach dann im Zweifelsfall sogar noch leistungsfähiger. Ja, es ist also so ein bisschen Fasten for Fun. Und das ist natürlich das ganze Gegenteil dessen, was Fasten mal ursprünglich war. Und das ist insofern ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie traditionelle Techniken unter den Bedingungen eines, ganz marxistisch gesprochen, kapitalistischen Systems in ihr Gegenteil umgewandelt werden und damit natürlich sozusagen dieses spirituelle Versprechen, das in ihnen zu liegen scheint, überhaupt nicht mehr erfüllen können.
Also die Transzendenzdimension ist selbst in religiösen Traditionen abhandengekommen.
Dass man sozusagen in dieser Kategorie gar nicht mehr denkt und auch natürlich der Begriff Gottes quasi aufgelöst wird in Selbstsuche, Wellness, Selbsterfahrung, Leistungsfähigkeitssteigerung. Auch das spricht natürlich dafür, dass unter den Bedingungen der Moderne und ihrer Lebensrealität ganze Dimensionen weggebrochen sind.
Am Ende schimmert bei Ihnen immer wieder diese massive Kapitalismuskritik durch, wie sie wohl zumindest in der deutschen Parteienlandschaft nirgends vertreten wird. Als Ursache für alles, woran wir aus Ihrer Sicht leiden, sehen Sie die Beschleunigung des Lebenstempos, was durch technische Neuerungen immer weiter forciert wird. So lese ich Ihren Essay zumindest. Wir sind dauernd auf Unruhe gestellt. Mit welchen Folgen?
Mit der einfachen Folge, dass wir tatsächlich nicht mehr zur Ruhe kommen. Und das sind, glaube ich, Erfahrungen, die wir ganz banal alle machen. Nicht zuletzt auch durch diesen Technisierungsschub, den wir in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben. Stichwort Smartphone, Stichwort soziale Netzwerke, permanente Verfügbarkeit von Kommunikation. Da reicht wahrscheinlich ein bisschen Westentaschenpsychologie schon aus, um sich klarzumachen, dass hier natürlich eine Unruhe in die Gesellschaft reinkommt. Sie müssen nur heute Nachmittag im nächsten Nahverkehrsmittel ihre Mitmenschen beobachten, wie sie also tippen und scrollen und gar nicht mehr die Fähigkeit haben, sich auf irgendetwas zu konzentrieren, vielleicht auch einen längeren Artikel oder so, um diese Unruhe, die auch technisch induziert wird, wahrzunehmen.
Sie zitieren den Soziologen Hartmut Rosa, der sagt, die soziale Beschleunigung weise Merkmale einer totalitären Herrschaft auf. Wie gelingt es Ihnen persönlich, sich dem zu entziehen? Oder geht das gar nicht?
Das ginge vielleicht um den Preis der sozialen Isolation. Dass man ein Stück weit sich tatsächlich zurücknimmt aus dieser Gesellschaft. Klingt jetzt hart, aber streng genommen, wenn man es zu Ende denkt, ist das der einzig mögliche Weg. Das ist für uns oder für die meisten von uns leider aus ganz praktischen Gründen überhaupt nicht möglich. Man muss ja überleben, man muss Geld verdienen, man muss seine Familie ernähren und so weiter. Aber wenn das zumindest praktisch nicht möglich ist und man sich wie der alte Heidegger auf seine Hütte in Tottenauberg zurückziehen kann, dann muss man es zumindest in einem gewissen Sinne innerlich tun und diese ganzen Prozesse, Mechanismen und Logiken dieser Gesellschaft, auch das Übergriffige, das darin liegt, sich zumindest immer wieder bewusst machen. Ich glaube, allein das hilft schon und das schützt auch ein Stück weit vor genau diesen Fluchten in die Scheinauthentizität und scheinbares Selbstfinden und scheinbare Wege zu mir selbst.
Das wäre dann ein innerlicher Prozess. Sie sprechen auch von Einsamkeitsfähigkeit.
Genau, denn seltsamerweise ist es ja eine Eigenart unserer hochindividualisierten Gesellschaften, dass sie auch unter dem Eindruck der schon eben angesprochenen technologischen Entwicklung ganz starke Rhetorik, das haben wir jetzt auch wieder gerade erlebt in Corona, der Solidarität, des Solidarischen, des Miteinander, man ist auch permanent vernetzt und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist eben ein Teil dieser Übergriffigkeit. Wir werden damit mit dieser Alltagsideologie geradezu zugeschüttet und zugemüllt. Und vor diesem Hintergrund ist es vielleicht auch wichtig, tatsächlich diese Einsamkeitsfähigkeit im ganz positiven Sinne zu entwickeln. Das heißt nämlich nichts anderes als die Fähigkeit, autonom zu sein, die Fähigkeit, Abstand zu gewinnen, auch vor dem Hintergrund vielleicht den Preis zahlen zu müssen, mal ein bisschen einsam zu sein. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, um die eigene Autonomie zu wahren und in diesem Sinne tatsächlich bei sich selbst zu sein.
Das kann natürlich auch umkippen in Einsamkeit im negativen Sinne, also im Sinne von Beziehungslosigkeit.
Da bin ich mir gar nicht mal sicher. Ja, natürlich, indem man sich etwas rausnimmt aus der Gesellschaft. Aber es eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, indem man viel stärker die eigene Situation reflektiert und sich wirklich auch ausklammert aus diesen Denkschablonen, die einem nicht zuletzt auch immer medial implementiert werden, sich wirklich auch auf andere Menschen hin zu öffnen. Wir werden ja auch medial einfach durch vorgefertigte Raster, durch Klischees oder alle möglichen Weltbilder, was wir idealerweise anzustreben haben, geradezu unser Denken geradezu kontaminiert. Sich da auszuklammern und frei zu machen von diesen ganzen Denkschablonen, die wir medial vermittelt bekommen, eröffnet uns auch vielleicht gerade erst die Möglichkeit, uns auf eine ganz neue Art gegenüber anderen Menschen zu öffnen.
Der Philosoph Alexander Grau im Deutschlandfunk. Herr Grau, wie gesagt, Ihr Buch ist ein philosophisches und gesellschaftskritisches. Theologie und Religion kommen am Rande vor, aber eine Überschrift eines Kapitels zum Beispiel lautet Glaube, herrschende Ideologie und absolute Propaganda. Da sagen Sie, der Mensch der Spätmoderne sei ein Gläubiger, immer noch. An wen oder was glauben wir?
Gott haben wir abgeschafft, oder zumindest sehr, sehr viele von uns, wenn wir soziologischen Studien glauben wollen. Aber er wurde eben ersetzt durch neue Götter, vor allen Dingen natürlich sehr säkulare Götter, bis hin in die politische Diskussion hinein. Wir glauben eben ans Klima, wir glauben an den Klimawandel, wir glauben an Grenzwerte, an den Universalismus, wir glauben an alles Mögliche, meistens auch moralisch konnotierte Werte.
Die werden oder auf der anderen Seite an Heimat.
Ja, natürlich. Es gibt natürlich auch konservative Werte, an die man die eine Renaissance erleben an ethnische Identitäten oder so etwas, die auch aus genau diesem Grund eine große Renaissance erleben. Diese Werte oder diese neuen Götter werden, wie schon die alten Götter, eben mit größter Aggressivität verteidigt. Und es entstehen tatsächlich schon fast so sektenhafte Strukturen, wo die jeweiligen Glaubensgemeinschaften sich tief verfeindet gegenüberstehen und ihre eigenen Götter beschwören. Wir sind eben nicht diese säkulare, nüchterne, aufgeklärte Gesellschaft geworden, die man sich vielleicht mal vor 250 Jahren in der Hochphase der Aufklärung versprach, sondern unter dem Vorzeichen der Aufklärung in einer seltsamen Dialektik dann doch wieder Gläubige.
Wenn unsere Gesellschaft eine Glaubende ist, dann braucht es natürlich auch Glaubenswächter und Exorzisten. Wo machen Sie die aus?
Das konnten wir ja ganz gut jetzt in den Corona-Jahren, muss man ja schon sagen, in den Corona-Jahren erfahren. Der moderne Exorzist, das ist der Experte. Der Experte hat die Aufgabe, Ungläubige auszumachen, Ketzer auszumachen. Und er benutzt dafür das Mittel, quasi seine empirischen Daten, die er als Experte natürlich hat, mit moralischen Wertungen zu vermischen. Das konnte man gerade jetzt auch bei Corona wunderbar beobachten, wie beispielsweise Mediziner aus ihrem Datenmaterial Handlungsanleitungen, also moralische oder politische Entscheidungen ableiten, was aber gar nicht mehr wissenschaftlich ist. Das kann man machen, aber man muss sich eben des Unterschieds klar machen. Aber genau das wird nicht gemacht. Und jeder Datensatz, jede Studie, jede Erhebung kann heute zu einem Tribunal werden. in Klimafragen, in Corona-Fragen, aber eben interessanterweise bis ins Private hinein. Der Ernährungsexperte, der mit irgendwelchen Kohlenhydrat- oder Cholesterintabellen hinterherkommt oder sonst was. Also immer steht irgendwo der Experte parat, der mit seinem Datenmaterial anklagt, aber auch natürlich die Erlösung verspricht. Ich muss mich nur an Grenzwerte halten, lustigerweise. Ja, also egal, ob jetzt auch wieder beim Feinstaub oder bei der Zuckerzufuhr, die Einhaltung des Grenzwertes, die der Experte uns mitteilt, das ist dann die Erlösung.
Zum Schluss, Sie haben Einsamkeitsfähigkeit empfohlen. Sie haben vorhin im Kontext vom Fasten, von Weltentsagung gesprochen. Ich zitiere nochmal einen Satz aus Ihrem Buch: Die Weltentsagung früherer christlicher Jahrhunderte ist dem modernen, säkularisierten Christentum fern. Aber jetzt mal positiv gefragt, auch mit Blick auf Kirchen und Theologie: Wie müsste christliche Weltentsagung im Frühjahr 2022 aussehen?
Zumindest darin, dass man sich wieder auf die eigentliche Botschaft besinnt. Die Säkularisierung der Kirchen gerade zeigt sich ja vor allem in einer Politisierung, die ja von manchen zumindest häufig beklagt wird. Und vielleicht sollten sich die Kirchen nicht nur politisch, sondern überhaupt gesellschaftspolitisch im allerweitesten Sinne doch wieder ein Stück weit zurücknehmen und auf ihre eigentliche Kernbotschaft besinnen. Das ist natürlich theologisch und intellektuell sehr viel anstrengender als die Kommentare zur Tagespolitik. Aber die Anstrengung unternehmen, die Botschaft, die sie haben, den modernen Menschen in seiner, ja, etwas steil gesprochen, vielleicht spirituellen Not, ja, das klingt jetzt etwas weihevoll, aber in diesen Bedürfnissen, über die wir ja gerade gesprochen haben, wieder ernst zu nehmen und entsprechende Angebote zu machen. Da sind sicherlich gewisse Defizite.
Was wäre denn die Kernbotschaft, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was wir über Fremdheit und Entfremdung gesagt haben?
Nun, man könnte ja sagen, dass die Botschaft Jesu Christi, so wie wir sie aus dem Neuen Testament kennen, unabhängig jetzt mal von irgendwelchen Detailfragen, aber so von der Grundhaltung der Gesellschaft und dem Leben gegenüber und dem Gestus, das ist ja auch erstmal eine der Zurücknahme. Jesus und seine Jünger haben ja nicht mitgemacht. Sie haben sich ja auch nicht eingebracht oder irgendwie so etwas. Ja, sie haben auch keine Sitzblockaden gemacht. Das war ja gerade eine Gruppe, die sich sehr erstmal auf sich selbst und auf Gott, auf das Transzendente hin geöffnet hat. Und eine Rückbesinnung auf diesen Geist wäre, glaube ich, schon sehr wichtig.
Der Philosoph und Publizist Alexander Grau, sein soeben erschienener Essay hat den Titel Entfremdet zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle. Das Buch ist erschienen im Zu Klampen Verlag, 128 Seiten, kosten 14 Euro. Danke Ihnen, Herr Grau, für Ihre Zeit. Danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr Mann.